You're now listening to
Jetzt erst recht Podcast Sonntagswander. Präsentiert von Mate Don und Rai G.
Was das war, der Morgen nicht so gemacht.
Thank you for tuning in, everybody, and their mama.
Und damit begrüßen wir euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Jetzt erst recht.
Podcasts Sund Savanda.
Mate Don, heute ist ein bisschen eine speziellere Situation, sagen wir
es
so.
Es ist eine sehr spezielle. Es ist, glaube ich, die speziellste Situation, die wir bis jetzt gehabt haben, wenn wir ehrlich sind.
Ja, kann man schon sagen.
Weil, wir haben einen Podcast-Collab.
kann man schon sagen, ja. Man muss sagen, wir sind das erste Mal, dass wir das, unsere Gäste andere Podcasts
sind. Ja, voll. Wir sind so untergleich gewesen. Das ist eigentlich etwas ganz, ganz Neues.
Und man muss auch sagen, heute werden wir dem Titel jetzt erst recht auch das erste Mal definitiv gerecht. Und mit diesen Worten begrüßen wir ganz, ganz herzlich Cherin Locher und Anja Leibacher vom Podcast Lebenslänglich, dem Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der ganzen Schweiz.
Welcome!
Herzlich willkommen!
Danke schön! Sehr schön gesagt. Ich finde es mega geil, dass wir die speziellste Situation sind, die ihr je kennt.
Ja, voll.
Ja, also ich meine, dass, wenn man eure Folgen kennt und wenn man euch verfolgt, dann ist das Intro natürlich fast schon ikonisch. es freut uns mega, sind ihr da. Schön, habt ihr da gefunden. Wir haben gehört, ihr hättet einen weiten Weg gehabt, von wo, oder zumindest eine von euch. Ich glaube, das bist du, Cherin. Wo sind ihr heute angereist?
Ich bin irgendwie 1 Stunde 50 von Chur mit dem Zug hergekommen. Genau. Aber es ist gegangen. Also, ich freue mich, dass wir jetzt da sind.
Das ist super, dass ich da bin. Das ist so das erste Mal, wo wir weder einen Prof noch irgendjemand anders, der irgendwie etwas mit Use zu tun hat, eigentlich im Podcast haben. Außer der Sigi.
Ja gut, in der letzten Folge haben wir natürlich viele Kollegen gehabt von unserer Zugfahrt.
Stimmt.
Das stimmt. Das erste Mal, dass wir unter wirklich Gleichgesinnten sind.
Ja, voll.
Und so. Du, Anja, hast einen kürzeren Weg gehabt. Du bist von Zürich gekommen.
Ja, also man muss sagen, ich bin von Zürich gekommen, aber ich habe 2,5 Stunden gehabt, bis ich da war, weil wir sind noch ein Bier trinken in der Mitte.
Das ist gut. Aber vorglüht.
Genau, sozusagen. Ja, jetzt geht es mit Mate weiter.
Das ist gut. Generell, wenn ihr irgendwie, jetzt, wenn ihr auf dem Weg, also auf dem Weg da hin, habt ihr irgendetwas gelost? Irgendwie.
Jetzt erst recht.
Nein, habt ihr irgendwie. Ich habe sicher etwas gelost. Können wir jetzt sagen, dass ihr ohne Kopfhörer durch die Stadt gelaufen sind?
Ich weiss nicht, ob mich das jetzt mega downgradet, aber ich habe Bibi Blocksberg gelost und ich dachte,
Aber das fühle ich. Das ist
wahrscheinlich mehr ein Upgrade.
Ja, jetzt hast du angefangen. Letzte Woche habe ich bei ihr übernachtet und dort haben wir Bibi Blocksberg gelost und jetzt hat es den Pack.
Ich mache jetzt einfach weiter. Es ist mega schön, so morgen im Zug, so, es entspannt und es tut alle Leute, die um einen herum sind, so ein bisschen verharmlosen. So, man will sie nicht schlagen morgen früh. So. Das ist vielleicht ein falscher Podcast, um so etwas zu sagen. Nein, aber.
Ja. Es macht die Welt einfach wieder ein bisschen unschuldiger. Oder? Genau. Also es bringt dich so ein bisschen zurück zu den Roots.
Genau. Ich glaube, die Welt wäre viel friedlicher, wenn man ein bisschen mehr Bibi Blocksberg
würde. Cool. Ich muss aber sagen, ich habe das auch, aber bei mir geht das so in 3 Fragezeichen richtig. Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich dann eine Folge nach der anderen höre und nach wieder Monaten keine.
Ja, da habe ich auch manchmal.
Ja.
Hey. Das finde ich gut. Vor allem auch so ein bisschen zusammen, so, du hast bei ihr übernachtet, so sleepover-mässig, so Bibi Blocksberg hören ist schon ein Vibe.
Ja,
das ist cool.
Aber darf ich fragen, wenn man jetzt rein nach dem Dialekt geht, klingt es nicht, als würdet ihr nahe beieinander wohnen. Das heisst, also Sleepovers.
Nein, überhaupt nicht, weil Cherin hat eigentlich einen Move gemacht. Sie ist vorher schon 2 Stunden von mir weg gewohnt und jetzt hat sie die einzige Richtung genommen, die noch ein bisschen weit von mir weg ist.
Mehr ins Rheintal.
Zuerst bin ich mal ein bisschen auf Zürich gekommen, für ein Jahr lang. Dann bin ich wieder zurück. Und noch wieder weg von Anja. Cool. Nein, aber ja, also es ist so, dass wir uns kennengelernt haben, beim Radio, wo wir beide Praktikum gemacht haben. und Anja hier in St. Gallen gewohnt hat. Und darum kennen wir uns. Ah. Und ja, dann ist sie wieder ins Aargau zurück.
Ja, jetzt, kann man, darüber streiten, wer ist jetzt schuld, dass es nachher von St. Gallen aus wieder weggegangen ist.
Fair. Aber du bist auch noch zuerst zu Bern gewesen. Also eigentlich sind wir beide in die gleiche Richtung retour.
Cool. Ja, okay.
Das heisst, sie sind eigentlich Radiobekanntschaften. Ihr kennt euch vom Radio arbeiten.
Ja. Voll, ja.
Wie ist das so, wenn man dort arbeitet? So, also, wenn ihr dort angefangen habt, vor allem, wie ist das?
Hey, boah, mega schwierig. Also, man lässt so ein bisschen das Dorfleben so ein bisschen hinter sich, wenn man zum Radio geht. Man lädt so ein bisschen ab, dass ich habe Angst, um irgendwie, ich weiß nicht, wenn man im Dorf gewohnt hat, hat man Angst gehabt, um irgendein Foto zu posten, wenn man nicht wusste, was könnten die anderen denken. Zum Radio. Ja, und dort ist so ganz anders. Ich glaube, wären wir nicht zum Radio, hätten wir niemals mit dem Podcast angefangen, einfach weil wir zu viel Schiss gehabt oder vielleicht auch was denken andere oder so.
Ich finde es mega nice, habe ich das Stuff gemacht beim Radio, weil dort sind alle meine so Ängstlinge, Weckheit, keine Ahnung, du bist live am Sender und es ist so jedes Mal so ein Kick irgendwie gewesen, aber trotzdem eben, es ist so, nachher habe ich irgendwie vor nichts mehr, was so Social Media Podcast Zeugs anbelangt, irgendwie Angst gehabt. Und das ist irgendwie mega nice. Voll. Ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Ja,
das glaube ich. Also es ist eigentlich es hat sicher viel Überwindung gekostet, so zum ersten Mal so in das Mikrofon reinreden.
Aber eben, also es ist, ich finde das schon ein bisschen speziell, dass man quasi sich beim Radio trifft und nachher sagt, man geht den Weg zusammen weiter hinter dem Mikrofon. Ist die Motivation, dass ihr zusammen einen Podcast macht, ist die in dem Fall auch dort entstanden, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen unbedingt weiter zusammen etwas machen, was mit audiovisueller Unterhaltung zu tun hat?
Ich glaube, was uns dazu gebracht hat, ist weniger, dass wir miteinander haben wollen, etwas machen wollten, sondern mehr so das Thema, das uns ein bisschen vereint hat. Wir haben, wir haben es gut gehabt miteinander, aber wir sind jetzt nicht die zwei gewesen, die immer aufeinander gehockt sind während dem Praktikum. Und erst, als wir dann herausgefunden haben, wir finden beide True Crime mega cool, hat das so ein bisschen angefangen und dann eben die Jux-Idee plötzlich, wenn wir einen Podcast machen, ja unbedingt, und zack, jetzt funktioniert.
Und das war gerade so am Ende des Praktikums und dann haben wir wie nahtlos können weitermachen. Wir waren zwar nicht mehr im Praktikum, aber haben dann einfach miteinander eigentlich den Podcast gestartet. Genau. Und auch noch dürfen am Anfang die Möglichkeiten vom Radio, also die Requisiten und so benutzen.
Ja, das ist mega cool.
Dass wir nicht gerade direkt eben, haben alles Equipment kaufen und so.
Ja.
Voll, das war praktisch gewesen.
Und was ist so, wenn du jetzt, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel meinem Grossi müsstet erklären, was ist True Crime? Wie würdet ihr das machen?
Wir würden sagen, wir erzählen wahre Verbrechen aus der Schweiz. Aha. Also Mord, Totschlag,
Raub.
Raub, ja, Vergewaltigungen.
Teufelaustreibung.
Absolut.
Wenn dann mein Grossi darauf antwortet, wird, wow, das ist ja gruselig. Wie könnt ihr euch das antun? Was würdet ihr auf das antworten?
Das Lustige ist, wir haben mehr Angst vor Surrealem, weder vor dem Realen.
Ja.
Ich weiss auch nicht, ob wir uns die Angst ein bisschen nennt, durch das, dass wir den Podcast machen. Ist zwar mega komisch, aber zu wissen, was alles passiert, macht es für mich irgendwie so. Ja, weiß auch nicht. Ich bin wieder darauf vorbereitet, dass es passieren kann.
Ja. Jetzt gehört, wenn man so durch die Welt läuft und denkt, es passiert nichts, dann ist es auch nicht so gescheit, weil es kann halt schon was passieren. So.
Ja.
Voll. Und eben, wie Daniel gesagt hat, so unreale Sachen wie irgendeine Puppe mit einem Messer finden wir viel schlimmer wie eine echte Person. Darum.
So, an der 30 schon weg.
Das ist mein Gegner.
Oh. Puppe mit einem Messer?
Allgemein Puppe.
Okay, gut, dann wissen wir, was wir das nächste Mal hier mit einstellen.
Nein, oh Gott, komm nicht.
Nein, aber ich verstehe dich. Ja. Das ist schon scary. Also würdest du auch sagen, Puppen schlimmer wie Clowns?
Ja, viel.
Ich finde bei Clowns schon auch schlimm.
Ich finde sie
aber
auch schlimm.
Oh, ich habe so Angst vor Killer-Clowns, wo die Phase war. Ja. Dann ist an der Fasnacht so einen dort gestanden und alle, ich habe so Angst. Ja.
Nein, das verstehe ich. Ja. Das heisst, ihr tut eigentlich so durch eure Erzählungen tut ihr euch auch so ein bisschen stählen und wappnen. Außer es geht um supernatural Sachen, dann machen wir einen Cut.
Ja,
das ist immer noch so schlimm wie am Anfang.
Ja.
Voll. Wir haben den Live-Podcast mal an Halloween und dort gefunden, wir müssen noch ein bisschen was nicht so real reinbringen, dass es ein bisschen gruselig ist.
Ja.
Und haben wir dann auch gemacht, aber es war schon ein bisschen scary, um uns die Sachen überlegen, weil so.
Ja, man hat dort schon Angst gehabt.
Ja.
Nein. Also hat es schon... also dann dort auch so Show gegeben? Oder meint ihr jetzt einfach den Fall, wo auch ein bisschen surreale Elemente drin hat?
Nein, wir haben einfach im Voraus mit so ein bisschen eigentlich einer fiktionalen Geschichte angefangen. Uns selber, glaube ich, ein bisschen Angst machen vor allem. Wir haben gar nicht so Angst gehabt. Aber ja, wir haben einfach gefunden, weil Halloween ist, muss irgendwie noch etwas Scariges drin, als ob Mord nicht schon genug scary wäre. Aber
Das ist cool. Wir müssen auch mal eine Spezial-Halloween-Folge machen. Wo man so.
Fair.
Wo ja. Man so irgendwie. Eben so irgendeine Scary-Story. Egal! Das besprechen wir.
Der angsteinflößendste Prof von der Fakultät.
Ja, genau.
Zum Beispiel.
Genau.
ja, wir haben es ja vorher schon. Also, beziehungsweise ihr habt es ja vorher schon ein bisschen angetönt. Bei uns war ja so der Auslöser gewesen, Mikrofone sind gerade günstig, es ist Black Friday, wir müssen jetzt Equipment kaufen, wenn wir jetzt wirklich starten wollen. Gibt es so einen Point of No Return, was bei euch gehabt hat? Weil ihr habt ja auch schon gesagt, also, es ist nachher gerade mal 3 Wochen gegangen, bis ihr nachher die erste Folge hochgeladen habt.
Ja, also ich glaube, bei der ersten Folge war es noch ein bisschen Jux. Also ein bisschen, ja, wir schauen, wie es kommt. Und dann habe ich gemerkt, wie schnell als die HörerInnenzahlen steigen.
Mhm.
Und ich glaube, schon nach ein paar Folgen war bei uns der Point of No Return irgendwie erreicht gewesen, weil wir einfach gefunden haben, boah, jetzt hören uns so viele Leute zu.
Wir können es gar nicht mehr aufhören.
Wir haben auch nicht wollen. Aber ich glaube, so jedes Mal jetzt, wenn du so denkst, boah, es ist mir gerade alles ein bisschen viel oder so, ich arbeite noch nebenzu, dann nachher die Fehler recherchieren und Zeug und Sachen, ich mag gerade nicht, dann bist du so, aber irgendwie haben wir wirklich eine Verpflichtung gegenüber unseren HörerInnen, das Zeug auch zu bringen, irgendwie alle 2 Wochen so einen Fall zu droppen.
Mhm. Nur wenn wir sogar mal irgendeine, keine Sommerpause oder so machen, dann sind die Leute so, aber wann kommt der nächste Fall?
So. Ja, gut, das sehe ich aber auch ein bisschen, oder? Weil natürlich in der Sommerpause sind auch viele Leute in der Ferien und haben dann natürlich Zeit zum Podcast hören, das stimmt schon.
Ja, die wollen irgendwie beim Aren böteln oder so, wenn sie wissen, wer jetzt mit dem Schlauchboot irgendwie besoffen ist oder ob es vielleicht doch ein Mord war. Oder
ja. Ja, also. Man muss also, eigentlich ist natürlich das Wesen von True Crime besteht ja eigentlich schon ein bisschen drin. Hey, wow, es hat wieder jemand ein Verbrechen begangen. Wir können darüber berichten. Wobei man natürlich auch sagen muss, also ihr habt ja, glaube ich, euch relativ auch auf Fälle spezialisiert, die doch schon ein bisschen in der Vergangenheit liegen zum Teil.
Ja, also wir haben vor allem, wollten wir eigentlich Fälle, die in dem Sinn abgeschlossen sind.
Genau. Ja.
Oder hauptsächlich. Einfach damit man auch wirklich von einem Täter oder einer Täterin reden kann.
Mhm.
Weil bevor die Leute nicht verurteilt sind,
ja, gut.
Kannst du sie wie nicht als das bezeichnen. Mhm. Kannst du sagen, okay, gut, eventuell war es die Person gewesen, aber sie ist halt nicht verurteilt worden.
Ja.
Darum darf man es quasi nicht sagen. Auch um uns selber ein bisschen schützen.
Mhm. Ja, und weil halt Gerichtsverfahren und alles ein bisschen lang geht,
ja,
liegen dann die Fälle meistens schon ein bisschen zurück. So.
Ja.
Genau.
Ja. Ja. Das stimmt, das zieht sich auch ein bisschen.
Voll, und dann gibt es noch wieder Aufnahmen und keine Ahnung, oder halt eine zweite Instanz und dann noch vielleicht vom Bundesgericht, keine Ahnung,
bis
dann da mal fertig ist.
Ja. Ja. Habt ihr da schon mal so Updates durchgegeben? Irgendwie so, habt ihr mal so aktuelle Fälle gehabt und dann so...
Also ein Fall, den ich mal erzählt habe, ganz am Anfang, der war hier noch nicht gelöst. Es war ein Cold Case. Und es war irgendwie, ja, vor 15 Jahren ist das passiert, blablabla, da könnte es gewesen sein und so. Und dann ist, ich glaube, im ersten Jahr, wo wir den Podcast hatten, so war, dass zwei mögliche Täter festgenommen haben. Die Polizei hat also wie neue Sachen herausgefunden. Und so. Mhm. Und also durch Aktenzeichen XY, dort ist es auch gekommen. Und dann bin ich ans Gerichtsverfahren und dort ist dann ein freigesprochen worden von beiden, weil man den wie nicht mehr können, genau alles nachweisen oder so. Und der andere ist verurteilt worden. Der ist dann aber noch in Revision, darum habe ich es jetzt noch nicht so ganz genau wieder erzählt, aber ich würde zu dieser Folge sicher mal ein Update noch machen. Ja. Ein bisschen Update habe ich schon gegeben, aber noch nicht so ein volles Update, weil es ist schon so noch relativ viel rausgekommen.
Genau. Ja, ja. Ist cool.
Also ich muss schon sagen, also ihr legt euch ja da auch recht ins Zeug, was so die Recherche angeht. Und ich kann mir auch vorstellen, zum Teil eben so Fälle, die irgendwie 100 Jahre alt sind, dass das zum Teil nicht einfach lange nur kurz googeln, was es da dazu im Internet noch zu finden gibt. Ich meine, ich glaube, du bist das mal gewesen, Sherin, dass du irgendeinen Text hast müssen entziffern, weil es so alte Wörter drin gehabt hat. Und dann hast du nebendran so Buchstaben von heute gehabt, zum Abgleichen.
Ich glaube, mittlerweile sind wir beide da gewesen, aber ah, okay, ich ja. habe es mal früher noch gemacht und dann jetzt letztens auch nochmal gemacht. Voll, es ist schon schwierig, bei so ganz alten Fällen, wo man so ins Archiv oder so geht, sind halt Schriften am schon ein schwierig so.
Ja.
Voll. Aber eben, es gibt ganz verschiedene Fälle. Es gibt die, wo irgendwie Bücher darüber geschrieben worden sind oder irgendeine Doku gibt von SRF. Mhm. Oder es gibt die, wo man im Internet relativ viele Artikel findet und so. Oder eben die, wo man gar nicht findet und ins Archiv geht. Und es gibt auch die, wo man mega easy an InterviewpartnerInnen reinkommt. Und es gibt halt die, wo man mega nachforschen muss. Und ja, toll.
Das heisst so, die ganze Recherchearbeit und quasi die Vorbereitung auf die Folge ist relativ zeitintensiv.
Ja, ja. Sehr. Also es kommt auch immer ein bisschen auf den Fall drauf an. Manchmal geht einem gerade alles in die Schoss. Aber eigentlich in den seltensten Fällen. So. Und es ist halt schon, man will immer noch mehr. Es reicht dann nicht, irgendwie das zu erzählen, was schon in den Medien gestanden ist.
Ja, natürlich.
Das ist so, warum machen wir es dann zum Artikel zusammentragen, das ist ja nicht so das.
Ja.
Und dann will man immer noch mehr, man kann immer noch...
Die Leute wollen den juicy shit.
Genau.
Zum Beispiel ein Wort von Mathe da und so.
Ja, ja, die wollen die Facts, die irgendwo im hinterletzten verstaubten Archiv versteckt sind.
Genau.
Und dann irgendwie so die riesen Bücher, weißt du, wo die fette Staubschicht...
Ja, wo zuerst mal so...
Genau. Meistens sind es so Kartonschachteln, wo so lose Blätter oder so.
Ja, okay.
Bei mir ist aber einmal ein, so, wo der Chef so mit so einem Wägeli kam.
Ja, ja, bei
und
mir auch.
So ein riesiges Buch da drauf. Oh mein Gott, ja.
Wägeli, ich stelle jetzt das dir so auf den Tisch und irgendwie kommst du gar nicht nachher mit Lesen so schnell, so wie mir Kiste.
Ja.
So, ja.
Oh wow. Das ist wirklich beeindruckend, dass ich so... Also ja.
Also das sind halt wirklich nur bei den so 100 Jahre alten Fällen. Keine Ahnung, wie alt.
70 Jahre kannst du
eigentlich... Voll, im Archiv. Vorher ist es noch, meistens noch irgendwie bei der Staatsanwaltschaft oder wo auch immer das Zeug eingelagert.
Okay. Und dann kann man einfach dort anschreiben und sagen, hey, wir haben einen Podcast.
Nein, die neueren Fälle nicht. Also die sind mega unter Verschluss und so.
Okay.
Da kommen wir nicht wirklich hin.
Ja.
Genau. Aber dort findet man meistens anderes Zeug.
Weil die einfach nur so modern sind, dass sie auch medial schon so aufgearbeitet sind.
Genau.
Ja. Oder so Bundesgerichtsurteile, die du halt auch einsehen und so, halt geschwärzt. Aber
ja. Oder eben Bücher, wo Beteiligte oder irgendwelche andere Leute darüber geschrieben haben.
Mhm. Voll. Wissen die gerade, das ist mir jetzt auch gerade noch in den Kopf geschossen, was der älteste Fall war, den ihr aufgearbeitet habt?
Ist deine oder meine?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, meine
ist. Ich habe vor ein paar Wochen einen von 1850 rum. Also der fährt irgendwie 1820 an, geht bis 1854.
Ich glaube, meine ist 18, Ende 1880 oder so. Darum dann ist es vielleicht drin.
Ja.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
In dem Fall wird es der Bernhard Matter gewesen sein, der im Aargau sozusagen der Robin
Hood. Ist das der Robin Hood-Fall?
Ja.
Ah, cool. Das ist cool. Das ist aber eben so, das sind dann eben wahrscheinlich die Fälle, oder, wo ihr da ganz weit graben müsst, oder?
Ja.
Bei diesen so uralten Cases.
Ja, vor allem oft sind das auch Sachen, halt, von denen habe ich irgendwie, von denen haben wir irgendwie noch nie gehört, oder? Also, da kannst du noch so im Jus-Studium vertieft sein, aber das ja. sind, also zum Teil sind das Sachen, von denen kommst du gar nicht mit, weil es einfach so weit zurückliegt, dass zum Teil nicht mal das Bundesgericht schon gegeben hat.
Ja, ich meine, 1850, das ist 2 Jahre nach der Gründung von der Eidgenossenschaft.
Ja, ja, stimmt. Ja. Das muss auch zuerst mal auf die Idee kommen, sie das niederzuschreiben.
Ja. Mir ist, glaube ich, gerade ein bisschen nachdem die Schweiz gegründet wurde, gesehen. Ich weiß nicht.
Wie so etwas, ja. Auf jeden Fall dort, wo es Todesstrafe noch gegeben hat.
Ja, genau. Ja.
Ja, voll. Ja, voll. Ja gut. Ich würde sagen, wenn wir einsteigen zu unserem Fall.
Ja, ich würde schon sagen, eben, wir haben euch ja schon ein bisschen vorgewarnt, bei euch ist es ja wirklich so, dass der Sachverhalt über die ganze Folge geht. Wir haben das ein bisschen anders gemacht bei dem Fall. Der Sachverhalt ist eigentlich wirklich relativ kurz, aber der ganze Prozess hat sich nachher eben recht gezogen. Und es ist auch, wir haben darauf geschaut, dass es ein Fall ist, den ihr noch nicht in einer Folge behandelt habt. Aber wir hoffen natürlich auch, dass ihr ihn sonst noch nicht kennt, was vielleicht ein bisschen utopisch ist, sich das vorzustellen, aber wir wollen euch auf jeden Fall präsentieren den Fall von Alex und von Bennett. Und da geht es um Schuldunfähigkeit wegen Delikt unter Einfluss von Drogen und so weiter. Und,
Sagst du dir nachher etwas?
Nein.
Okay,
gut, immerhin. Schon mal
was. Was meinst du, soll ich mal den Sachverhalt auspacken?
Ja, und dann kannst du auch noch gerade vielleicht irgendwie Opfer und Täter.
Ich bin so gespannt, weil es ist normalerweise eben wir erzählen den End-Cases, ja, aber ja, so genau. Von anderen Leuten.
Ist doch gemütlich.
Okay. Soll ich zuerst Opfer und Täter vorstellen? Was meinst du?
Ja, mach's
okay, so. Okay, also. Wir haben es ja vorhin schon angetönt, oder? Es geht um zwei Freunde. Ja, was soll ich sagen? Ich hole jetzt ein bisschen aus.
Der Bennett... Also, es steht so mega viel da.
Ja, voll. Nein, er ist Galeristensohn und kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Hat eigentlich ein unerschöpfliches Einkommen. Und das weiss er auch gut auszugeben, weil er braucht eigentlich sein Geld vor allem für Drogen. Ist auch... schon öfters eigentlich durch den Drogenkonsum so ein bisschen gewalttätig aufgefallen und tut die auch rein, eigentlich eben mit seinem Kollegen, mit dem Alex. Und der Alex und er, die sind am 30. Dezember 2014 nach einer Party beim Bellevue auf dem Berg auf die Küsnacht gewesen und haben dann gefunden, hey, wir müssen jetzt die Heime noch ein bisschen weiter feiern. Sind dann zusammen mit dem, ich glaube, mit dem Taxi. Mhm. Mit dem Taxi sind sie auf Küsnacht gefahren, zu der Villa von Bennett. Und haben dann ganz viel Drogen konsumiert. Sie haben Ketamin, Kokain, so alles irgendwie, was unter dem Mond geht, gefühlt, haben sie sich reingezogen. Und dann 2 Stunden später ist der Alex M. tot gewesen. Und der Alex, vielleicht zu seiner Person auch noch kurz, er ist zum Tatzeitpunkt ist er 23 gewesen, war das älteste Kind von 3. Und er war eigentlich ein cooler, ein guter Typ gewesen, oder? Lebensfroh, extrovertiert, charismatisch, kontaktfreudig. Genau, hat eigentlich sehr vielversprechendes Leben eigentlich vor sich gehabt. Und das ist dann aber leider sehr schnell zu Ende gegangen, weil in diesen 2 Stunden, wo die zwei gefeiert haben, hat im Drogenrausch der Bennett Alex getötet. Und zwar hat er ihn erschlagen, hat ihm eben quasi Schädelfrakturen verursacht mit dem Kerzenständer, hat ihm eine Kerze in den Rachen reingedrückt und ihn erwürgt. Und nachdem er das gemacht hat, sich kurz beruhigt hat, hat er gefunden, okay, jetzt ist Zeit zum Duschen. Ist er duschen und dann hat er die Polizei angerufen und hat gesagt, er hat in Notwehr müssen handeln, weil der Alex auf ihn losgegangen ist. So viel zu dem.
Genau. Und jetzt, wo, wir vorher bei der, wo du jetzt vorher bei dem Stichwort gewesen bist, Kerzen in den Rachen gesteckt und erwürgt. Ich habe da schon ungläubige Gesichter gesehen.
Ja, ist sehr heavy. Also, vor allem eben Kollegen. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, was Drogen alles mit Menschen machen
können. Ja.
Die Frage ist dann halt, sind Drogen die Schuld oder andere Sachen, keine Ahnung. Aber es ist schon sehr heftig. Also, ich stelle mir, ich habe so ein Bild vor Augen.
Ja, es wird auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Also, das mit dem Drogenkonsum, das ist auch etwas, das natürlich im Vordergrund gestanden ist. Aber eben, es ist eigentlich schon eine ziemlich heftige Geschichte, weil die zwei sind Kindheitsfreunde gewesen und haben sich eigentlich das ganze Leben eigentlich gekannt. Und dann quasi im Drogenrausch dann der beste Freund erschlagen und erwürgen, ist etwas relativ Heftiges. Vor allem, das kann man auch irgendwie so ein bisschen eben so, erst denkt, seine erste Reaktion war, ich gehe duschen. Oder?
Ja.
Das ist irgendwie auch noch geflasht.
Ja gut, eben, oder? Also ich meine, ich weiss jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so der Drogentyp. aber ich darum kann ich mir das schwer vorstellen, was du da für Vorstellungen hast unter dem Einfluss, was du jetzt sollst machen, oder?
Aber da haben wir im Fall auch schon keinen Fall, wo nicht mal Drogen im Spiel gewesen sind, wo eine Mutter ein Kind, also ihr eigenes Kind umgebracht hat und danach duschen ist zuerst.
Yeah.
Und erst dann irgendwie überlegt hat, was soll ich jetzt machen oder keine Ahnung.
Yeah.
So, ich weiss nicht, wahrscheinlich ist das so, also eben, ja, keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn man einen Mord begeht, aber so irgendwie, ja, ich weiss auch nicht, einfach mal so zuerst vielleicht selber überfordert, was habe ich jetzt gerade gemacht und dann irgendwie etwas völlig Alltägliches machen oder so.
Ja, yeah, voll. Mhm. So, du hast wie so einen Moment von der Clarity.
Aber vielleicht ist es ja genau das, dass man wie so die Schuld von sich
abwaschen
will. So ein bisschen Macbeth-mässig.
Ja, etwa so.
So ein bisschen, ich wasche meine Hände.
Ja.
Ja, genau.
Ja, was man da dazu noch muss sagen, die Resultate, die sich da ergeben haben in diesem Sachverhalt, eben, also dass der Bennett den Alex erwürgt und erschlagen hat, das hat man erst relativ spät herausgefunden, weil das Problem auch war, dass er nachher bei der polizeilichen Einvernahme immer wieder andere Tatvarianten erzählt hat. Mal war es so, mal so, dann hat er gar nichts mehr erzählt. Es ist immer so ein bisschen, es ist darum nicht ganz einfach gewesen, um das zu erstellen.
Ich finde auch, Kerzenständer als Tatwaffe ist so random. Ich weiss nicht, einfach so das erste Beste, was nicht gestanden ist.
Das ist wie etwas von so einem alten Film.
Ja, Cluedo.
Ja, genau. Stimmt, das ist herzerstammig.
Ja, voll. Und ja. Eben, ich glaube, wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe, dann hat ja der Tod ist eben durch Erstickung gewesen. Also er ist nicht gestorben durch die Schädelfraktur.
Ja.
Aber, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, aber kann schon sein, ja.
Er hat ihm auf jeden Fall eine Schädelfraktur verursacht durch den schweren Kerzenständer, hat dann aber auch noch seinen Körper auch noch traktiert mit diversen Kunstobjekten, die in dieser Villa noch rumgestanden sind. Und dann hat er erst quasi den Todesstoß verursacht. Eben, es ist recht morbid.
Kann man so sagen, ja. Und aufgrund von den Aussagen, die nachher der Bennett tätigt hat, haben sich natürlich die Fragen aufgetan, ja, okay, was für Delikte stehen da im Raum? Und zwar hat sich 2,5 Jahre nach dieser Tat hat sich das Bezirksgericht Meilen müssen mit dem Fall auseinandersetzen. Und es hat dann quasi müssen beurteilen, was da für Delikte könnte im Raum stehen. Wir haben dann natürlich auf einerseits die vorsätzliche Tötung, wo dann aber halt eventuell nach der Aussage von Bennett auch hätte können, aufgrund von Notwehr gerechtfertigt gewesen sein oder entschuldbar gewesen sein. Es ist auch Mord im Raum gestanden, einfach aufgrund von der Verwerflichkeit und von der Verwerflichkeit von der Ausführung von der Tat. Und dann natürlich, was auch noch im Raum stand, ist eben das ganze Thema mit der Schuldunfähigkeit. Das ist nachher das, was auch zu dem ganzen Instanzenzug geführt hat.
Könnt ihr euch vorstellen, was, in welche Richtung das es geht? Also so wie der Schuldunfähigkeitsengel gespielt worden ist von der Verteidigung?
Also zuerst mal noch mal kurz, hat er gesagt, es war Notwehr gewesen, oder?
Ja.
Also er hat bei der ersten, als er der Polizei angerufen hat, hat er gesagt, es sei Notwehr gewesen. Mhm. Dann in einer nächsten Einvernahme hat er dann gemeint, der Kerzenständer sei umgekehrt und hätte ihn erschlagen. Dann in einer anderen Aussage hat er wiederum gesagt, der Bennett hätte Alex weder geschlagen noch sonst irgendwie angelangt. Das Letzte, was dann auch so das Kurioseste ist, dass der Bennett in einer Einvernahme gesagt hat, dass der Alex ihm als Außerirdischer erschienen sei. Und er quasi die Verschwörung hätte müssen auflösen, indem er das Alien tötet.
Okay.
Das Film nach ihm rechnen.
Ja, das ist der magische Cocktail aus Ketamin und Kokain.
Aber ja, also man kann sagen, er hat sich recht in Schutzbehauptungen und auch in Widersprüchen verheddert. Und die Aussagen von ihm haben dann nicht für das Verletzungsbild gesprochen, wo die Autopsie ergeben hat. Mhm. Und tatsächlich, der Grund, wieso dass er seinen Kollegen umgebracht hat, ist bis heute nicht geklärt. Also das Motiv weiss man bis heute nicht. Und was die Schuldfähigkeit angeht, da hat der Täter auch geschwiegen. Also zudem hat er keine Aussagen gemacht. Genau, nachher ist die Frage, wie das mit dieser Schuldfähigkeit aussieht. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass jemand, der aufgrund von psychischen Störungen oder irgendwie nicht bei Bewusstsein ist, wenn der nicht in der Lage ist, das Unrecht von seiner Tat zu erkennen, dass er dann nicht schuldhaft kann handeln. Wiederum ist es dann aber auch so, man hat ja im Strafgesetzbuch hat man müssen, auch ein bisschen, ich sag mal, so einen Auffangabsatz müssen haben, und zwar für die Tatbestand, für die Sachverhalte, wo es dann darum geht. Ich rette mich jetzt aus der Strafbarkeit raus, indem ich mich vorsätzlich abschiesse, wie auch immer.
Wenn du vorher irgendwie denkst, ich mache jetzt heute da, trinke aber zuerst genug Alkohol, dann bist du trotzdem okay.
Genau, und von dem haben wir es vorher auch schon gehabt, das ist die Aktio Libero in Causa, wo wir vor der Aufnahme noch besprochen haben. Also das Wissentliche und Willentliche, sich selber oder durch jemand anderes schuldenfähig machen, um nachher schuldenfähig können eine Tat begehen. Und jetzt ist dann quasi wie die Frage gewesen, hat der Bennett seinen Kollegen schuldhaft umgebracht und quasi kann man ihm die Schuld anrechnen.
Dort ist eben dann natürlich auch die ganze, ich glaube, auch die Suchtproblematik, oder? Wo er dann auch aufgeworfen hat.
Ja.
Oder die Verteidigung. Oder?
Und der Grund, wieso das Ganze aufgekommen ist, auch mit der Aktio Libero in Causa, ist, in dem ganzen Verfahren, das sich da aufgetan hat, hat auch die Ex-Freundin von Bennett sich noch zu Wort gemeldet und hat ihm vorgeworfen, dass er in der Vergangenheit auch schon unter Drogeneinfluss sie vergewaltigt hat und auch probiert hat, sie aus einem fahrenden Auto rauszustoßen. Und das sind beides Mal, sagen das unter Drogeneinfluss passiert. Und jetzt hat sich quasi das Gericht müssen damit auseinandersetzen. Kann man aus den vorherigen Abläufen, die passiert sind, wo aber das Gericht natürlich auch noch zuerst hat müssen beweisen und in Schuldig sprechen für das, aber hat man quasi aus den vorangehenden Taten, die er unter Drogeneinfluss begangen hat, kann man aus denen ableiten, dass er quasi hätte müssen wissen, dass er, wenn er auf Drogen ist, dass er wieder so etwas könnte machen. Weil die Aktio Libero in Causa, also die bewusste Herbeiführung von der Schuldunfähigkeit, die kann man auch eventuell vorsätzlich begehen. Das heisst, man macht es vielleicht nicht wissentlich oder willentlich, aber es ist einem blöd gesagt wie egal, oder man nimmt es in Kauf, dass es wird passieren, wenn man sich schuldunfähig macht.
Boah, ich fühle mich gerade so wieder wie im Assessment-Jahr im Fall. Das ist so krass.
Im Fall, also ich habe ja nur das Assessment-Jahr in dem Sinn gemacht, ja. Also nur das erste Jahr. Und es auch Aktien lieber reinkaufen, sagst du mir auch wieder so ein Aha auf, ja. Habe ich auch schon gehört. Oh.
Ja, ja. So Peak Strafrecht AT eigentlich.
Ja, 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 die ganze Rechtswidrigkeit und
ja, ja.
Schuld.
Ja, ja,
genau. Ja, und wir würden jetzt gerne, bevor wir das erstinstanzliche Urteil verkünden.
wie beurteilt ihr das?
Ja.
So, von dem, das, was wir jetzt so erzählt haben, so wie, what are the feels? Was haben das Gefühl?
Also nach meinem Gefühl würde ich schon gerne schuldig sprechen, aber ich weiß halt nicht, wegen der Schuldunfähigkeit und so. Aber ich habe das Gefühl, keine Ahnung, wenn du halt drogenabhängig bist und merkst, du machst immer so Scheiß, du merkst es ja, also er hat es ja wie schon gemerkt bei der Freundin, I guess, dann muss er sich halt Hilfe holen und irgendwie den Drogenkonsum geregelt irgendwie beim Arzt, keine Ahnung, wie man das machen kann, genau, aber ein bisschen verkleinern und keine Ahnung und geregelte Einnahmen und so. Und vielleicht probieren das rauszukommen. Darum finde ich nicht, dass es entschuldbar ist eigentlich, weil es hat sich wie so ein bisschen angestaut und da ist dann vielleicht so der Peak gewesen, dass er dann wirklich jemanden umgebracht hat.
Ja.
Es ist so wie, als hätte er seinen Kauf genommen, dass halt eben etwas passiert.
Aha.
Also, dass er gewusst hat, dass es kann passieren, aber es ist irgendwie egal gewesen vielleicht, ich weiß es nicht. Darum finde ich, es ist sehr gut möglich, dass er schuldig gesprochen wird. Ihr redet jetzt von einem erstinstanzlichen Urteil, darum gehe ich irgendwie davon aus, dass er es nicht wird und dass es darum die Staatsanwaltschaft noch weiterzieht. But I don't know.
Es hat es tatsächlich jemand weitergezogen, aber das war der Bennett selber. Oh. Das Bezirksgericht Meilen hat ihn tatsächlich schuldig gesprochen und hat ihn zu 12,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Ah doch.
Ja. Und sie haben genau das gesagt, was du auch gesagt hast, Sherin. Er hat nicht können sich auf die Schuldunfähigkeit berufen, weil er eben aus der Vergangenheit gewusst hat oder hat zumindest müssen wissen, dass er in diesem Zustand eben Wahnvorstellungen hat und darum eine Gefahr darstellt für Leute um sich herum.
Hast du noch im Kopf, wieso es nicht... er ist ja verurteilt worden für vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und mehrfache sexuelle Nötigung. Wieso ist es nicht Mord geworden?
Das Problem beim Mord ist doch halt, dass du... Also ich meine, der Mord ist ja eine Qualifikation von der vorsätzlichen Tötung. Da muss ja die Tat besonders verwerflich sein und Art und Hergang sehr grausam. Ich weiss nicht genau, wie du...
Ich finde, das ist irgendwie etwas, was mir irgendwie immer ein bisschen falsch eingefahren ist, wenn ich das gelesen habe. Weil ich finde, so ein bisschen Qualifikationsmerkmale sind eigentlich schon da.
Ja, aber kannst du schuldunfähig eine Qualifikation erfüllen?
Er ist ja nicht schuldunfähig.
Ja doch, er ist ja schuldunfähig. Aber er hat er ist einfach selber schuld gewesen, dass er schuldunfähig war.
Fair.
Aber ich meine, kannst du... Aber das ist natürlich auch ein Streit unter den Gelehrten. ob man schuldunfähig eine Qualifikation begehen.
Ja. Also ich weiß nicht, wie sehen ihr das? Findet ihr so eben Mord, besondere Grausamkeit, verwerfliche Tathergang und so? Könnte man da etwas machen?
Hey, ich finde es eigentlich jetzt da. Weil ich verstehe mega gut, dass man sagen kann, hey, wegen diesen Drogen kann man sehr gut davon ausgehen, dass er die Grausamkeit, die Tat eigentlich hatte, nicht einschätzen
konnte. Yeah.
Darum finde ich eigentlich die 12 Jahre oder die vorsätzliche Tötung mega gerechtfertigt. Weil ich finde, es sollte immer noch eine Steigerungsmöglichkeit geben zu denen, die das quasi ohne Drogen machen. Und für die dann lebenslänglich oder längere Haftstrafe.
Ja, voll. Bin ich auch dieser Meinung.
Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Auf jeden Fall, der Bennett ist nicht ganz einverstanden gewesen. Ja. Er hat gefunden, nein, das läuft nicht.
Genau. Und dann ist der Bennett hat das Urteil nachher weitergezogen vor das Obergericht vom Kanton Zürich.
Nur er hat es weitergezogen.
Beziehungsweise seine Verteidigung.
Ja, okay, aber nur seine Seite.
Ja, genau, nur seine Seite hat es weitergezogen. Und die Verhandlung, also die Berufungsverhandlung, die hat dann 2019 stattgefunden. Das heisst schon
5 Jahre später.
4,5 Jahre ja. nach der Tat. Und er hat auch dort wieder gesagt, eben, sein Kollege sei ihm als Alien erschienen und er hätte die Verschwörung müssen auflösen. Und dort ist es dann tatsächlich zu einer Wendung in dieser Geschichte gekommen. Und zwar ist es so, dass das Obergericht ihm das geglaubt hat.
Mit dem Alien.
Genau, er hat ihm das mit der Alien-Geschichte geglaubt. Das Obergericht hat aber auch gesagt, dass die Anschuldigungen wegen Vergewaltigung, dass der Sachverhalt nicht erstellt ist. Das heisst, also, es hat da nicht klare Anhaltspunkte gesehen, dass das so gewesen wäre. Und das Obergericht hat auch gesagt, dass der Bennett nicht hat müssen wissen, dass er in diesem Zustand hat können seinen Kollegen umbringen. Und darum hat das Obergericht nachher ein ganz anderes Urteil gefällt. Und zwar hat sich das Obergericht auf Artikel 263 Strafgesetzbuch berufen. Und 263 da geht es um Rauschtat. Und zwar ist es dort so, dass wer infolge von selbstverschuldeter Trunkenheit oder halt sonst psychischer Belastung oder wie auch immer, oder vorübergehender Schuldunfähigkeit, wer die Schuldunfähigkeit selbstverschuldet herbeiführt und nachher in dieser Schuldunfähigkeit eine Tat begeht, also ein Verbrechen begeht, vorsätzliche Tötung ist ja ein Verbrechen, wird mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft.
Also sozusagen wie wenn man Alkohol trinkt, ins Auto steigt und jemanden überkarrt.
Ungefähr so, ja. und jetzt gibt es aber quasi einen wesentlichen Unterschied zwischen Artikel 263 und der vorsätzlichen Tötung mit Actio libero in causa. Und zwar ist es so, bei der Actio libero in causa musst du quasi wie schon bevor du dich schuldunfähig machst, die Tat, die du nachher begehst, vorhaben oder mindestens halt in Kauf nehmen. Und bei der Rauschtat ist das eben nicht der Fall. Dort ist es wirklich so, dass du dich zuerst schuldunfähig machst und erst dann irgendwie aus einer Spontanität oder aus einem Gedanken, wo du halt erst nachher schliessest, den Entschluss fassest, die Tat zu begehen. Und das Obergericht hat dann eben gesagt, das ist für das Obergericht erstellt gewesen. Und das Obergericht hat gesagt, dass eben er nicht hat müssen wissen, dass er in diesem Zustand eine Tat begeht. Das heisst, man hat die 12,5 Jahre Freiheitsstrafe aufgehoben und 3 Jahre Freiheitsstrafe daraus gemacht. Und 3 Jahre Freiheitsstrafe ist, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber 3 Jahre Freiheitsstrafe, das kommt man auch über, wenn man fahrlässig jemanden tötet. Also 3 Jahre ist so wirklich, das ist 3 Jahre Freiheitsstrafe ist so die Grenze zwischen Vergehen und Verbrechen. Und jetzt würde mich sehr interessieren, was ihr zu dem Obergerichtsurteil sagt.
Also die Vergewaltigung ist ja auch abgesprochen worden.
Die ist ja vollkommen freigesprochen worden. Ja.
Krass. Also will man es nicht erkennen beweisen, oder?
Ja, weil das Obergericht hat gesagt, da ist Aussage gegen Aussage gestanden. Das ist nicht genügend, ja, der Vorwurf sei nicht genügend erstellt gewesen.
Ja, das ist schon ein bisschen wenig so. Und vor allem auch eben, ja, also ich kann ja wie nicht gegen das Gericht sagen, dass das nicht stimmt, was sie jetzt da herausgefunden haben oder eben gesagt haben, dass man es doch nicht kann irgendwie feststellen, auch die Vergewaltigung. Aber meistens ist es ja schon so, dass es stimmt. Bei jetzt Vergewaltigungen, wo Aussage gegen Aussage steht. Und man hat ja gesehen, dass er nachher zum Beispiel einen Mann gemacht hat. Sprich, ich finde, die Vergewaltigung könnte auch gut passiert sein. So. Und ja, ich bin eigentlich immer noch der gleichen Meinung, dass es hätte sollen wissen, dass er gefährlich wird im Drogenzustand. So. Ja.
Ich wollte ihm den Vorsatz wie nicht anhängen. Ich meine, wir wissen nicht, ob er den Vorsatz schon gehabt hat oder irgendwie den Gedanken schon gehabt hat, vorher seinen Kollegen umzubringen.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber im Zustand dann wahrscheinlich. Und da mit dem Alien glaube ich ihm eigentlich auch so. Also, aber halt nur im Zustand von der Droge. So.
Ja.
Ich finde es gleich heftig, dass wenn du eine Person, ob jetzt mit Drogen oder nicht, so grausam ermordet ist. Also, es war ja kein Mord, aber dort ist so.
dass man dann so eine geringe Freiheitsstrafe bekommt, finde ich wahnsinnig heftig. Weil der hat ja ein wahnsinns Leiden gehabt in dieser Zeit. Schmerzen, bis er dann verstickt ist. Meine Verstecken braucht auch noch mal seine Zeit und so weiter. Das sind ja alles irgendwie Minuten, wo er quasi sich hat können umentscheiden, auch unter Drogeneinfluss, wo er es nicht gemacht hat. Das finde ich schon heftig. Also man klar kann sein, dass er das Gefühl hat, der sei ein Alien, aber...
Ja, also man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich schwer, oder zu beweisen, hat er jetzt den Entschluss gefasst, bevor er Drogen genommen hat, oder hat er ihn erst nachher gefasst? Beziehungsweise hätte er müssen, wenn er ihn vorher nicht gefasst hat, hätte er müssen vorher gesehen, dass er ihn fassen könnte in diesem Zustand. Und es kann natürlich auch, es ist natürlich gut möglich, dass dann so ein Obergericht auch einfach gesagt hat, im Zweifel für den Anklagten, oder?
Ja.
Was sagst du da dazu, Herr Dorn?
Ja, ich finde es vor allem auch, also ich nehme mal an, die Verteidigung hat wahrscheinlich ziemlich gejubelt. Oder? Ich meine, von 12,5 Jahren auf 3 reduziert ist massiv.
Ja, da will ich auch noch anmerken, die 3 Jahre Freiheitsstrafe, die sind angerechnet worden, also die ganze
Untersuchungshaft und alles.
Das ist alles schon abgesessen gewesen, muss ich noch dazu sagen.
Und er hat wahrscheinlich noch Geld oben drauf bekommen, weil er wahrscheinlich noch länger drin gesessen ist oder so, oder nicht?
Da bin ich gar nicht sicher. Also er hat sicher müssen Schadenersatz und Genugtuung zahlen, das hat das Obergericht auch
geurteilt. Ja, genau.
Okay. Aber seine Freiheitsstrafe hat er durch die ganze Untersuchungshaft und so hat er schon abgesessen. Ja.
Genau. Ja, also ich glaube, ich kann mich da eigentlich diesen Meinungen nur anschliessen. Es ist halt eben, es ist schwierig zum feststellen, was im Kopf von einem mit Drogen vollpumpten Galeristensohn abgeht. aber was man dazu sagen kann, ist, dass einer Partei hat das ja nicht gepasst. Und zwar der Staatsanwaltschaft.
Glaube ich.
Die haben von der Fix nicht. Das machen wir nicht. Und die haben es dann weitergezogen.
Als Bundesgericht,
genau. Und das Bundesgericht hat dann das Urteil vom Obergericht ziemlich kritisiert. Und die haben gefunden, no way, also die Geschichte mit dem Alien, das glauben wir nicht. Den Freispruch von der Vergewaltigung haben sie auch kritisiert. Dann haben sie aber noch vor allem auch Kritik auf die Rustadt gelegt.
Ja, genau.
Zwar sind sie auch stark auf das eingegangen, was du jetzt auch, Sherin, was du erwähnt hast, dass die Vorhersehbarkeit, oder? Hätte er sollen wissen, okay, wenn ich Drogen nehme, ich werde gewalttätig, ich bin quasi gefährlich, ich habe eine volatile Gefühlslage. Sie haben gefunden, ja, und haben wegen dem auch gesagt, der 263er Rustadt, nein. von dem können wir nicht ausgehen. Sie sind dann auch auf die ganzen widersprüchliche Aussagen während der Sachverhaltsfeststellung sind sie auch eingegangen. Also eben die ganze Geschichte mit dem Alien, dann mit der Notwehr, oder? Das ist auch etwas, wo das Obergericht eigentlich dann gar nicht mehr darauf eingegangen ist. Das Lügengebäude während der Einvernahme und auch quasi das psychische Gutachten, auf das sich das Obergericht gestützt hat, ist auch kritisiert worden. Also sie haben so ziemlich das ganze Urteil von A bis Z auseinandergenommen und haben dann einen kassatorischen Entscheid gefällt. Und sie haben dann kein Urteil ausgesprochen, sondern haben gesagt, hey, das Obergericht muss es nochmal entscheiden. Sie haben es dann quasi zurückgewiesen und das Obergericht hat dann nochmal entschieden. Aber wie viel später?
Das müsste 2022, im Sommer 2022 hat das Obergericht noch mal über das entscheiden. Ich muss da vielleicht noch schnell anknüpfen an den Bundesgerichtsentscheid. Das Bundesgericht kann ja entweder in einer Sache selber entscheiden oder es kann ein Urteil an die Vorinstanz zurückschicken. Und sie haben dann am Obergericht wie so gesagt, wir geben euch nochmal eine Chance, probieren es nochmal.
Ja, ja, ja.
Aber sie haben wirklich, also sie haben das Urteil vom Obergericht in der Luft zerfetzt, förmlich. Okay. Sie haben von schweren Verfahrensfehlern geredet, eben weil das Obergericht hat sich auf ein Gutachten gestützt, wo Aufschluss über die Tat selber gegeben hat. Und das ist aber verboten, weil man weiß nicht, wie die Aussagen in dem Gutachten entstanden sind. Die kann man nicht so verwerten wie zum Beispiel die Aussagen, wo man bei einer polizeilichen Einvernahme tätigt, weil die bei einer polizeilichen Einvernahme natürlich noch frischer sind. Und dort hat man wie noch keine Zeit gehabt, um sich ein ganzes Lügengebäude aufzubauen. Und bei einem Gutachten ist das dann natürlich ein bisschen anders. Und das Zweite war auch noch, es hat noch ein psychiatrisches Gutachten gegeben. Und das Obergericht hat sich auch auf das gestützt und auch das war fehlerhaft gewesen, weil der Psychiater in diesem Gutachten der hätte eigentlich nur dürfen Fragen zu der Psyche vom Beschuldigten stellen, aber nicht Fragen zu der Tat selber. Und das hat er aber gemacht, was das ganze Gutachten völlig unverwertbar gemacht hat. Und das Obergericht hat das nicht beachtet und darum hat nachher das Bundesgericht wie so gesagt, da muss das Obergericht nochmal über die Bücher.
Sind es dann die gleichen Leute gewesen, die wieder entschieden haben, oder sind es neue Besetzungen vom Obergericht? Oder weiss man das?
Es war eine neue Besetzung. Ja, eigentlich ist eigentlich auch logisch, dass es eine neue Besetzung war, weil es gilt natürlich das Unmittelbarkeitsprinzip. Richter, die über Sachurteile natürlich vorher nicht dürfen, die dürfen ja, glaube ich, nur die Anklageschrift gesehen haben, sonst noch nicht zum ganzen Fall.
Ja,
und dann hat also das Obergericht hat ein sehr schlechtes Zeugnis bekommen vom Bundesgericht und hat dann, wie gesagt, im Sommer 2022 nochmal müssen über den ganzen Fall urteilen und ist dann, man kann sagen, es ist am Schluss fast auf das gleiche Urteil gekommen wie das Bezirksgericht Meilen ganz am Anfang. Das Obergericht hat 12 Jahre Freiheitsstrafe ausgesprochen wegen vorsätzlicher Tötung in Verbindung mit Aktion Libero in Causa. Das Obergericht hat ihn wegen der Vergewaltigung schuldig gesprochen und hat zusätzlich noch eine stationäre Suchtbehandlung angeordnet.
Sinn. Das macht sehr viel Sinn.
Aber erst nach irgendwie mega viel Jahren kann er mal die Suchtbehandlung
bekommen. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr süchtig gewesen.
genau, also ja, man muss sagen, eben, das Urteil vom Obergericht, das ist das zweite, das ist fast 8 Jahre nach der Tat gewesen. Ist inzwischen auch rechtskräftig. Das Bundesgericht hat das zweite Urteil vom Obergericht auch nochmal bestätigt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer gegen das zweite Urteil vom Obergericht nochmal Beschwerde geführt hat, aber die Beschwerde ist dann auf jeden Fall abgewiesen worden. Und das ist auch noch gar nicht so lange her. Genau, also das heisst, wir haben in dem ganzen Verfahren sind wir die zwei grossen, wie soll ich sagen, die beiden grossen Player von der Schuldunfähigkeit gegenübergestanden. Eben, also dass er schuldunfähig war, das ist ja wie nicht bestritten gewesen. Also er hat die Tat auf jeden Fall in der Schuldunfähigkeit begangen. Es war nachher einfach die Frage gewesen, hat er das können wissen, hätte er es müssen wissen oder nicht. Und ja, das Obergericht war dann zuerst eine Meinung gewesen und hat dann vom Bundesgericht gesagt bekommen, ihr solltet vielleicht eher anderer Meinung sein.
Ja. Das ist so wie ein Wiederholungstest. So.
Ja.
Kann man so sagen, ja, genau.
Ja.
Das ist wie an der Uni, wenn du Prüfung verkackt hast und dann musst du ein Jahr später darfst du sie nochmal wiederholen.
Genau. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt schon erwähnt hast, aber das Obergericht hat ja dann auch eben gesagt, vorsätzliche Tötung und auch eben die Vergewaltigung und die sexuelle Nötigung haben es auch wieder bestätigt.
Genau.
Ja. Also sie haben dann gesagt, so doch, dass wir sprechen ihn für das auch schuldig.
Mhm.
Und eigentlich, was ich auch vor allem eindrücklich finde an dem ganzen Fall, ist die zeitliche Dimension. Weil, du musst dir vorstellen, oder Tat 2014, finales Urteil 2023. Oder? Da hast du eigentlich schon die 12 Jahre fast
sind schon fast weg.
Sind schon fast durch, oder?
Ja. Cool. Ich werde mal, ja, red weiter. Ich werde mal schnell schauen, was im zweiten Urteil vom Obergericht, was, wie viel da schon angerechnet worden ist.
Ja, das ist einfach irgendwie etwas auch, eben, das Bundesgericht sagt ja, oder? Verfahrensfehler und so. Ich finde das irgendwie auch so ein bisschen, weißt, so mit Gerechtigkeitsgefühl, oder? Also nach dem Gerechtigkeitsgefühl eigentlich fast ein bisschen stossend, dass so eine Tat, oder? Dass sich die Entscheidfindung von so einer Tat so zieht. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon Fälle beurteilt, also angeschaut habt, wo das ähnlich ausgesehen hat.
Ich glaube, so krass noch nie, wo irgendwie so lang gegangen ist, bis das finale Urteil gesprochen worden ist. Aber wir haben auch schon so Dinge gehabt, die sicher länger gegangen sind und wieder vom Bundesgericht und so gekommen sind. Ja.
Es ist halt auch heftig irgendwie für die Angehörigen. So, du musst dich so lange damit beschäftigen. Ja. Und irgendwie, da kommt plötzlich an, jetzt sind es nur noch 3 Jahre. Und da hast irgendwie die ganzen Jahre irgendwie dafür gekämpft, dass der quasi wieder rauskommt.
Ja.
Und ich meine, auch die 12 Jahre, da kann ich eigentlich noch 2 Drittel, wenn er sich benommen hat, wahrscheinlich wieder auf Bewährung raus. Nehme ich jetzt mal an.
Ist das StPO-Wissen noch vorhanden, um da ein Statement zu machen?
StPO habe ich zu wenig aufgepasst für das, mein Lieber. aber ich habe nachgeschaut. Also er ist bestraft worden mit 12 Jahren Freiheitsstrafe. Und wo das Urteil gesprochen worden ist, sind schon durch den ganzen Vollzug und so und durch Haft sind schon 2710 Tage angerechnet worden. Und das sind fast 7,5 Jahre.
Ah, eben.
Das heisst, quasi, es sind quasi noch nachher 4,5 Jahre, wo er noch hat absitzen musste, bevor er nachher die Suchtbehandlung angefangen hat.
Okay.
Oder beziehungsweise jetzt noch muss absitzen. Also das ist ja jetzt immer noch.
Ja, außer eben, er hat
ja, er kommt früher raus.
Ja, genau.
Ja,
also
ja.
Man muss auch sagen, oder? Also, ich weiss nicht, ob ihr das. Also über den Fall hat auch SRF schon berichtet. Und.
Es ist mir schon so ein bisschen bekannt vorgekommen
mit Effi, so mit der Zeit so. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie etwas darüber gewusst habe oder so.
Ich glaube nur so irgendwas mit Kerzenständer und die Drapierung, die es glaub, am Schluss eben noch ein bisschen gegeben hat, mit irgendwelchen Gegenständen, so, weil es dann schon mal so vage gehört.
Ja.
Irgendwie ist es auch crazy so, es hat auch irgendwie so was, wie so ein Ritual oder so, keine Ahnung. Kommt es mir auch so ein bisschen vor.
Es kann wie deutschen Alien. Sorry.
Ja.
Gut, ja, das musst du natürlich jetzt erstmal. Das musst du jetzt erstmal herausfinden. Ja, wie deutsch ist überhaupt ein Alien, ja?
Nicht mit dem Kerzenständer. Ich weiß es nicht.
Die müssen doch, vielleicht sind die ja immun gegen jegliches.
Ja, voll. Aber eben auch so die Kerzen den Rachen dort abschieben. Oder gibt ja, ich als Richter würde mir wahrscheinlich auch denken, so, ja, Alter, der muss ja ultra krass im Rausch gewesen sein, dass du überhaupt auf so etwas kommst. Oder?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Also das ist ja nicht.
Ich weiss ja nicht, wie viel musst du konsumieren, dass du so in dem Wahn rein bist, oder? Also eben anscheinend sehr bekannt gewesen, dass er, wenn er Drogen konsumiert hat, dass schon öfter ausfällig geworden ist und auffällig geworden ist. Aber ich meine,
ein bisschen mehr wie nur ausfällig.
Ja. Aber ich weiss nicht, so von einem Näsli.
Ja, ich kann es dir auch nicht sagen, oder?
Ja.
Aber,
hast du nie ausprobiert?
Nein, doch eigentlich so vor dem Podcast.
Ja.
Oder einfach so.
Wenn du wach bist, so hallo.
Ja. Ja, voll. Aber bis jetzt bist du noch nie irgendwie mit grüner Haut oder so.
Oh, da bin ich aber froh.
Ja, ja. Ich keine Angst
gehabt. Als er noch irgendwie gesagt hat, dass er irgendwie zuerst den Kerzenständer irgendwie nur runtergefallen ist aus Versehen, habe ich mir so gedacht, also ich habe mir so vorgestellt, eben so ein altes, irgendwie mega schickes Haus, keine Ahnung, habe ich mir so gedacht, er hätte gescheiter irgendwie so den Kronleuchter oder so auf ihn
runtergefallen. Ja, genau. Das muss ein sehr lustiger Fall von dem Kerzenständer gewesen sein, wenn während der Kerzenständer auf den Kopf geht, ist die Kerze in den Rachen.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Da muss also schon sehr viel zusammenpassen, dass das passiert.
Ja,
genau. Und dann sind einfach so die ganzen Abdrücke am Hals, wo Erstickung, also wo die Forensik dann Erstickung festgestellt hat, sind auch einfach sind aus einem Lied gekommen.
Die vorher schon gehabt.
Die hat vorher schon gehabt. Die hat Kerzen verursacht.
Oder die Alien Friends.
Die Alien Friends, genau. Genau. Ah, aber eben, es ist, es hat recht Wellen geschlagen, der Fall. Mhm. Auch er hat sich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, auch während dem ganzen Prozess nicht beliebt gemacht, weil er anscheinend wenig Reue gezeigt hat. Das kann man auch im Urteil so lesen. Also es wird ja im letzten Urteil vom Obergericht wird auch so ein bisschen auf seinen, seinen verwerflichen Charakter und so eingegangen. Oder wo es um die Festlegung vom Strafmaß und so geht.
Ja.
Und dort hat das Obergericht eigentlich in schönem Juristendeutsch gesagt, er ist so ein Nepo-Baby, der einfach sein Leben nicht im Griff hat. Also im Sinne von, er hat einfach sein Leben lang immer alles in den Arsch geschoben bekommen. Und hat irgendwie die Berührung zu der Realität irgendwie schon lange verloren und also nichts mit irgendwie ja, Drogenopfer oder irgendwie so etwas. Also Opfer von seinem eigenen Suchtverhalten.
Ja gut, ich meine, er ist ja, er hat ja von seinem Vater hat er anscheinend eine 4'000 Franken Wohnung finanziert bekommen und hat jeden Monat ein Sackgeld in Höhe von 5'000 Franken gezahlt bekommen von seinen Eltern. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass du da mal den Bezug zu der Realität verlierst.
Das ist halt schon, also ich glaube, du verlierst völlig den Bezug zur Realität, wenn du so verhätschelt wirst von deinen Eltern. Und ich weiß nicht, aber irgendwie ist doch das noch oft so, so sagen wir so ein bisschen schnöseli Kind, wo halt sich schon ein bisschen als wichtiger gesehen, dann schlussendlich wie der andere. Ich weiß jetzt nicht, wie der andere, der ist wahrscheinlich mehr so ein bisschen der, der einfach mitgegangen ist und mitgerissen worden ist und da nimmt doch auch noch ein bisschen und wie so ein bisschen der Untertan.
Ja, also das Opfer ist, also es ist beschrieben worden als schon ein bisschen schüchtern. Ein bisschen scheu, aber sonst sehr lebensfroh und wenn er mal in einem Umfeld war, wo er sich wohlgefühlt hat, dann ist er auch schnell dann, eben charismatisch und extrovertiert worden. Mhm. Ja, ich finde es halt einfach auch, also ich meine 23, das ist so, so alt bin ich jetzt.
Mhm.
Du bist schon ein bisschen älter.
Bro, als wäre ich irgendwie so 10 Jahre älter wie du. So, Bro, ich bin 1 Jahr älter.
Ich und Anja haben da Gespräche, aber auch ich so...
Immer.
Ich fühle mich immer so jung. Nein.
Ja. Das grosse Nati.
Ja. Nein, aber so abschliessende Gedanken.
Ja, überlegt euch, was ihr macht, wenn ihr Drogen nehmt.
Ja, ja.
Oder nehmt es
ja,
gar nicht
erst. Oder nehmt keine Drogen, genau. Ja. Das ist so...
Wow. Wir sind voll Bildungsauftrag.
Extrem.
Ja. Nehmt keine Drogen. Wow. Das erinnert mich so ein bisschen, das ist jetzt voll abschweifig.
Mhm.
Aber es hat so... ich glaube, welcher Präsident war das? Es gibt so ein mega berühmtes so ein Fernsehcommercial, wo irgendein Präsident zusammen mit seiner Frau während der ganzen Kokain-Epidemie in den USA so ein Commercial gemacht hat. Und dann die First Lady sagt so, when it comes to drugs, just say no. Ich glaube, das ist der Nixon.
Das ist erste Mal im Leben.
Mir kommt der Satz mega bekannt vor.
Ich glaube, das so. Weiss man nur, wenn man so alt ist wie du.
Ja,
ich bin gerade älter als er.
Dann kommt es dir auch bekannt vor.
Ja, aber die Jungen kennen das nicht.
Ja, ja, ist gut. Ja, voll. Oder wenn dann im Mars, dass nicht Aliens regnet.
Dass es nicht Aliens regnet.
Ja.
Ja. Also auf alle Fälle denken wir an safere Ausregeln, oder?
Genau. Ja gut, das ist der Case gewesen. Haben wir noch abschließende Gedanken, wo wir noch mit uns
noch Fragen?
Viele? Nein. Nein, ich glaube genau wegen so Fällen können wir nicht Fälle erzählen, die erst irgendwie im 24 oder so passiert sind, weil eben zum Teil wie wir jetzt hier gesehen haben, geht ewig.
Ja, ja.
Voll. Bis wir dann noch rauskommen, noch länger. Jetzt wissen wir, jetzt leiten wir einfach euch an.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau. Dann machen wir auch ein Schreiben.
Ja.
Soll es ein Gutachten?
Das ist ein Gutachten erstellen für den lebenslänglichen Podcast. jetzt habe ich gerade noch etwas sagen, aber ich habe es vergessen.
Du musst
überbrücken.
Ich muss überbrücken? Hey, ich glaube, wir kommen langsam zu Ende. Würde ich behaupten. Ja, es ist mir auf jeden Fall eine Freude gewesen, dass wir euch da ein bisschen etwas haben können erzählen von Actio Libera in Causa und langen Fällen und Aliens und Kerzenständer.
Sehr, sehr spannend gewesen, muss ich sagen. Von anderen Leuten und Fällen zu hören.
Ja, haben wir ein bisschen entspannen können, ein bisschen zurücklehnen können.
Ja.
ihr habt ja, glaube ich, so eine Liste mit Fällen, die ihr abarbeiten könnt, oder? Für euch. Ist der schon drauf gewesen?
Bei mir nicht.
Es könnte sein, aber im Fall, ich habe dort so viel und zum Teil so mit irgendwelchen Namen, die eben zum Beispiel SRF oder Blick gegeben hat und dann, also dort sind sie ja dann wie so, keine Ahnung, der Kerzenständer Alienmörder oder so, weißt du, auch immer. Und darum, keine Ahnung, ich kann es nicht 100% sagen, aber es könnte sein, aber ich weiß es
nicht. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was alles auf meiner Liste drauf ist. Also,
ja. Ist sie so lang?
Die ist sehr, sehr lang. Wirklich? Und sie wird immer länger, es ist unglaublich.
Ja gut, was das auch passiert ja auch viel, gell?
Ja, das hat man auch nicht gedacht am Anfang. Wir haben so gedacht, vielleicht müssen wir alle zwei Wochen einen Fall aus dem Ausland machen, weil es in der Schweiz zu wenig gibt.
Ja. Genau. Ja. Aber wir haben auch, glaube ich, also wir haben separate Listen, die wir führen. Und ab und zu sind wir so, hast du den schon? Ah, okay, dann mache ich den nicht. Und so, du mich dort nicht weiter
reinrecherchieren. Einmal einen gegeben, den du mir weggeschnappt hast. Und ich gefunden habe, den mache ich jetzt mal. Ich lasse den. Es hat noch einen Doc gegeben von SRF. Und ich habe so gedacht, ich könnte ja dort zum Teil tun. Es war auf Romansch. Nicht?
Weiss oder nicht,
auf Italienisch? Ich weiß es nicht mehr.
Romansch.
Und ich habe so gedacht, ich lasse einfach die von irgendeinem Kollegen so ein übersetzen, dass ich wie so Töne habe zum Einspielen. Und dann, bevor ich aber angefangen habe, recherchieren, kommst du so, ja. Und ich so, nein. Ja, aber sonst sind wir uns noch nicht gekriegt.
Ja.
Darf ich fragen, hat jemand von euch den Raub von der Seilpost auf der Liste?
Ich glaube, wir beide irgendwo. Voll,
ja. Okay. Dann haben wir uns mal überlegt, vielleicht als Live oder so zu machen. Ja. Aber irgendwie noch haben wir es doch nicht gemacht. Aber auf der Liste ist er schon irgendwo so.
Ja, cool. Also er wartet dort so neben Werner Ferrari und.
Ja, so der Werner Ferrari.
Und neben stimmt. Dem. Wie heisst der Verzug?
Es gibt da.
Zug? Ja, nicht. Nein, von Luzern.
Ah! Ja,
der Totenpfleger
von Luzern.
Wow,
aber der wartet nicht mehr lang.
Gut.
Das ist mein Versprechen für 2025, das wir endlich noch machen.
Okay.
Cool. Ja, es gibt auch noch einen Fall, das nimmt mich wunder, ob wir den schon gebracht haben. Über einen, ich glaube, es ist ein Bankräuber, der dafür nicht für seine Tat bekannt worden ist, sondern für das, dass er irgendwie 4 oder 5 Mal ausgebüxt ist.
Der Welt, das stimmt. Wahrscheinlich.
Ja.
Voll, also, ja, der ist als Ausbrecherkönig bekannt, wenn es der ist.
Ja, genau,
und der ist auch schon lange auf der Liste. Den kommen wir auch ab und zu als Wunsch so über von irgendwelchen Leuten. Wir kommen immer so ein bisschen die gleichen über, aber halt so die bekanntesten. So, machen mal den unbedingt und den. Und dort kenne ich sogar die Familie so ein bisschen, also so die, ich weiß nicht, ob es Töchter und Söhne sind oder Grosskinder und so, aber alle wollen nichts dazu sagen. Und darum.
Du schürkst immer so ein bisschen vor.
Ja, ja.
Voll. Also ist ja voll okay, dass sie nichts dazu sagen, aber ich trotzdem so ein bisschen gehofft noch am Anfang.
Sowieso.
Voll. Aber ja, irgendwie mit anderen, also es gibt ja schon genug Interviews und so und keine Ahnung was zu dem Fall, aber. Ja.
Gibt es halt mal keinen Zweiteiler von dir.
Ja, stimmt.
Das ist wirklich auch so ein Case, den ich einfach, da haben wir im Strafrecht, haben wir den mal, ist uns den mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext.
Ah, ich bin glaube nicht dabei gewesen.
Ja, wir haben den mal abgehandelt und ich habe das so funny gefunden. Das ist wirklich so, einfach so skurril. Mhm. Also, wenn wir die mal bringen, das, ich bin der Erste, der es los.
Sehr gut. Ja. Wir haben eben letztens gerade, also auch so zwei, drei Monate Pause zwischen dir, wir haben gerade zwei Leute gehabt, die ausgebrochen sind in unseren
Regelmäßig.
Also mehrmals. Eben der eine Alt von der Anja, der Robin Hood heisst, Folge, der ist auch immer wieder ausgebrochen. Und einer, der niemals erzählt hat, der hat immer Leute, also Frauen vergewaltigt, ist wieder ausgebrochen, wieder vergewaltigt, wieder ausgebrochen. Mhm. Mehrmals. Ich gehe 7 Mal oder so.
Das konnte ich nicht mehr glauben.
Ist das der im Berner Oberland?
Ja, von dort her ist er, glaube ich, gekommen.
Ja, und dann ist er irgendwie mit dem Auto, ist noch jemand angestanden und hat
ja, irgendwie... Parkplatz. Ja, Parkplatz. Genau. Und dann ist er Skifahren.
Wow.
Ja, voll. Er hat
ein hartes Szenenwechsel.
Einmal ist er ausgebrochen, ist an einem Skirennen mitmachen, hat dort gewonnen, ist in einer Zeitung gekommen und dann haben die Polizisten natürlich
gesehen
wieder und wieder eingebucht.
Dort habe ich wirklich meinen Glauben an die Menschheit verloren, wo du mir nicht erzählst. Voll. Und bei uns und dann gehe ich so Kinnladen da unten. Oh, ich konnte nicht daran glauben, dass der so Mensch und immer und immer wieder ausbrochen.
Also, ja, vielleicht muss man den Weltensturm noch ein bisschen warten, nicht, dass wir nur noch ausbrechende Leute haben.
Ja.
Vertrauen in unsere Gefängnis verlieren.
Wenn man irgendwann keinen Stoff mehr verfolgen hat, dann muss man einfach selber ran, oder?
Ja, ja.
Muss man einfach selber auf Verbrechen begehen.
Dann haben auch schon ein paar Leute gesagt, so, irgendwie so, sie würden mal in meinem Podcast, dann müssen sie halt selber verbrechen.
Ich habe bei all meinen Kollegen so gesagt, wenn ihr mal irgendwie eine Straftat begönnt, ich möchte gerne ein Interview. Ja. Ich habe vor allem ein Exklusivrecht für irgendwelche Interviews.
Geil. Ja, also wenn euch die Fälle, die wir jetzt gerade darüber geredet haben, zusagen, wenn ich da mehr darüber erfahren will, dann auf jeden Fall reinhören, bei lebenslanglich. Eben ein paar von davon, die wir jetzt darüber geredet haben, haben wir ja schon gebracht in einer Folge, ein paar noch nicht, aber die kommen ja sicher noch in näherer Zukunft.
Ja, ja.
Und wenn wir es gerade davon haben, ihr geht noch auf Tour.
Ja.
Wisst ihr gerade auswendig, wann, wo, oder soll ich schnell nachschauen?
Nein, also wir gehen den Frühling. Auf Tour, wir fangen das Schöftle an, Ende März, also im Aargau.
Das ist auch so ein Ding, wenn Aargauer einen Aargauer Namen sagen, dann sagen sie nie so, wie
er offiziell heisst.
Ich habe das noch nie gehört.
Das heisst Schöftle. Und
es sagt dann immer Sins, es sagt alles Seis. Wenn man Aargauer ist, dann heisst es Seis, aber sonst nicht.
Ich bin das, wenn jemand Sins sagt. Ich höre einfach nicht. Nein, aber eben, wir sind Ende März, sind wir
29.
März sind wir zu Schöftle. Am 10. April sind wir zu Luzern, 2. Mai zu Bern und
9. Mai
am 9. Mai zu Gallen. Genau.
Ja. Könnt ihr auch noch in deine Region?
Ja.
Sehr schön.
Ja, also es hat überall noch Billett für cool. Die wollen hören.
Cool.
Ich sehe euch schon, dass wir dort gehen.
Überall sehe, ja. Mega viel, aber ein paar Orte hat es ja. Noch cool. Mehr. Wie bei anderen. Cool.
Ja.
Wir würden uns freuen.
Ja. Wir werden sicher in der Folgenbeschreibung verlinken. Wir hoffen natürlich, dass ein paar von euch, dass wir das Interesse wecken können. Und
Minimum zum Hören.
Minimum zum Hören, aber auch zum Gehen.
Ja, for real.
Es ist die erste True Crime Live-Tour-Show von der Schweiz, glaube ich. Also es hat es noch nie gegeben. Also von True Crime, ja.
Ja.
Das ist cool.
Ja, also wer von Stunde 0 an will dabei gewesen sein, jetzt ist Gelegenheit.
Absolut. Ich habe zugehört zu dir.
ich weiss nicht, wie fest ihr euch noch mit unseren Folgen auseinandergesetzt habt, aber wir bringen am Ende von jeder Folge immer noch eine Empfehlung von der Woche. Das kann irgendetwas sein, das ein Lied, ein Film, ein Buch, ein Gericht, ein Restaurant, wo ihr gewesen seid, wo euch gefällt. Irgendetwas.
Ein Ratschlag.
Wenn euch spontan irgendetwas in den Sinn kommt, dann nur raus damit. Und wenn nicht, dann könnt ihr das auch sein.
Ich kann es nur noch mal sagen, Bibi Blocksberg hören unbedingt, das macht halt die Menschheit ein bisschen lieber.
Und vielleicht, wie vorher schon, die Finger weg von Drogen, oder?
Ja, das ist auch ein Ratschlag.
Finger weg von Drogen
ist es. Es hat immer keine Ratschläge, sind auch Schläge. Ich glaube nicht, dass das so ist.
Ja, das ist cool.
Warte dann.
Boah. Weißt du, was ich für mich entdeckt habe?
Was?
Malen.
Malen?
Ja, Alter. Ich habe im Fall angefangen, so einfach, also weißt du, ich bin wirklich so künstlerisch ultra wack. Also vor allem was Zeichnen angeht, ich bin so shit. Aber es hat etwas mega Meditatives, wenn du einfach so vor einer Leinwand sitzt und einfach so kleine Sachen drauf malst oder so deine Farben auspackst und dann einfach so zwei Stunden anhockst und danach hast du etwas, das actually noch decent aussieht, weißt du? Sieht eigentlich noch voll okay aus und dann bist du so, wow, ich bin 24, aber das schenke ich jetzt meiner Mami.
Da kommt so ein Kühlschrank.
Ja, voll. Voll. Und irgendwie so, ich bin auch jemand, der sehr schnell mal so ein bisschen, einfach ein bisschen überfordert ist, also ein bisschen was Overthinking und so angeht. Und das ist etwas, das ankert dich einfach in der Realität. Mhm. Wenn du einfach so malen kannst, das ist etwas mega Cooles. Und das habe ich so neu entdeckt.
Du irgendwie. Empfiehlst malen?
Ich empfehle malen. Ich habe das letzte Mal irgendwie in der, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gemacht habe, irgendwie in der
Schule,
in der Sek oder so.
Was es Noten gibt.
Ja,
voll. Ich habe mich auch ein bisschen zurückversetzt gefühlt. In unserem Studium haben wir so für Storyboards, um irgendein Video halt nachher machen können, müssen wir jetzt lernen skizzieren. Und dann bin ich auch so am Boden gehackt und habe so gezeichnet. Also ich habe mich so gefühlt wie ein Kleinkind. Ja. Aber es war schon funny gewesen, weißt
du. Ja, voll. Voll. Aber irgendwie, es hat etwas, gell? Mhm. Es hat schon etwas. Ja. So generell. Okay, weißt du was, ich tue meinen Tipp, tue ich noch ein bisschen ausbauen. Generell.
Noch mehr?
Ja, nein. Das ist einfach etwas, was ich finde, das müssen die Leute hören. Generell Sachen createn. Wo du dann ein Resultat hast, ein physisches Resultat. Ja. Oder zum Beispiel eben etwas malen. Oder kann auch etwas schreiben sein. Irgendwie so etwas. Weil so, das ist so rewarding, wenn du einfach irgendwie ein Produkt hast, das von dir kommt.
Mhm.
Ja, das ist es.
Ja.
Hey, ja, meine Empfehlung von dieser Woche ist, ich habe in letzter Zeit von vielen Leuten gehört, dass sie irgendwie nicht mehr ins Kino gehen, weil sie halt nur noch so, ich meine, du kannst ja heute Filme von die High streamen und so.
Das ist nicht das Gleiche.
Und darum empfehle ich, geht ins Kino. Weil das ist eben das...
Und die drei Fragezeichen im
Kino. Ja, da würde ich unbedingt schauen.
Das wäre ein Grund. Nein, aber einfach so, ich finde eben, Kino ist immer noch so ein mega Happening. Man kann das ja immer noch verbinden mit irgendwie, man geht mit Leuten zusammen, vorher oder nachher noch essen oder so. Es ist ja nicht einfach nur, dass man im Saal sitzt und zwei Stunden still führen schaut und nachher ist es wieder vorbei. Also, darum, ich verstehe den Take irgendwie nicht, wenn Leute sagen, ja, man kann es ja die High streamen. Es ist so nicht das Gleiche, finde ich. Und darum mein Ratschlag, geht ins Kino.
Wir sind gerade letztens, wo ich eben wieder Anja übernachtet haben, Übernachtungsparty, sind wir auch zuerst zusammen ins Kino und haben einen Fall geschaut, den wir schon mal erzählt haben, von 1904, der ist auch relativ alt, und der ist verfilmt worden. Das ist cool, noch geil. Ja.
Heißt Fridas Fall.
Genau.
Fridas Fall. Ja, es hat noch irgendwie has a nice ring to it.
Sehr feministische Geschichte eigentlich.
Okay.
Sehr nice, ja.
Empfehlenswerter Film.
Ja.
Empfehlung.
Ja, die zweite Empfehlung.
Hey, ja.
Wir geben normalerweise unseren Gästen immer das letzte Wort.
Das ist richtig. Aber bevor wir das machen, bedanken wir uns natürlich noch ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Wie gesagt, Tourdaten von den beiden Frauen in diesem Raum stehen in der Folgenbeschreibung. Schaut unbedingt rein, schaut auch bei Ihnen im Podcast rein. Und schaut auch bei uns in zwei Wochen wieder rein, wenn es wieder heisst, jetzt erst recht.
Podcast und Savanda.
Und jetzt das letzte Wort an euch.
Ich habe normalerweise immer das letzte Wort, aber jetzt nicht. Hey, nein, merci vielmals, dass wir hier da sind. Es war schön, mal von jemand anderem einen Fall erzählt zu bekommen, ohne dass man immer muss sagen, hast du das nicht so erzählen? Nein, natürlich nicht. Aber ja, merci vielmals für die Einladung. Hat Spass gemacht und wir haben etwas gelernt. Das finde ich sehr toll. Das mache ich immer gerne.
Ja. Danke vielmals. You're now listening to
Jetzt ist recht. Podcast Sonsei Wanda. Jetzt direkt von Mathe Dance.
und dem Rai G.
Was, was, das war Pitwalk, nicht Pokémon!
Thank you for tuning in, everybody, and their mama.